Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem man beim Anblick der Kaffeemaschine an Roboter Müller denkt.
Ja, danke David für das Intro. Wir haben das letzte Mal gestrauchelt, Gutes zu machen. Du bist für uns eingesprungen, danke vielmals. Aber vielleicht, Straps, kannst du das erklären, weil ich habe es nicht verstanden.
Ich glaube, die Erklärung ergibt sich, wenn man den Abschluss der letzten Episode noch einmal hört, weil ich da davon erzählt habe, dass ich lange Zeit, also 6 Wochen vorm Rennen, keinen Kaffee getrunken habe und komplett auf Koffein verzichtet habe, inspiriert durch den Robert Müller. Und ich eben genau immer diese Gedanken gehabt habe, wenn ich daheim an meiner Kaffeemaschine vorbeigegangen bin und nicht einmal den Philipp Kaiderschen Weltmeisterkaffee genossen haben.
Okay, verstehe. Gut, du hast die letzte Folge angesprochen. Wollen wir direkt anknüpfen?
Ja, ich möchte nur, wir wollen heute ganz schnell zum Thema kommen. Ich möchte trotzdem nur erstens einmal Danke sagen an alle, die uns zuhören. Wir haben jetzt wieder mal Platz 1 belegt in den Austria Podcast Charts im Bereich Sport und das freut uns natürlich wahnsinnig.
Ja, danke an euch. Das ist nur dank eurer fleißigen Zuhörarbeit möglich.
Und was da sicher nicht eingeflossen ist, war unser Live-Podcast in St. Georgen beim Race Around Austria, der bis sie unter schwierigen Umständen stattgefunden hat. So wie das ganze Rennen. Es hat bei der Aufnahme geregnet. Es haben der Martin Moritz und der Philipp Keider das Rennen begonnen im strömenden Regen. Und die Aufnahme wird es geben, die ist im Kasten. Die Qualität ist besser, als das live vor Ort war, durch die guten Aufnahmegeräte. Und diese Folge wird in den nächsten Wochen noch ein Transcontinental Race rauskommen.
Ja, es wird zwar dann das Ra schon vorbei sein, das Ra wird schon wahrscheinlich für die allermeisten vorbei sein, wenn diese Folge rauskommt. Aber wir haben ja da jetzt keine Live-Berichterstattung gemacht, sondern wir haben super spannende Gespräche mit sehr vielen Gästen geführt. Leider nur sehr kurze Gespräche, aber es war ein wilder Ritt mit den verschiedensten Teilnehmerinnen in den verschiedensten Kategorien. Es war sehr cool. Danke ans RA, dass uns das ermöglicht haben. Danke an alle, die vor Ort ausgeharrt haben im strömenden Regen. Und ja, für alle anderen, die es nicht nach St. Georgen geschafft haben, an einem Dienstagnachmittag, die können sich das bei Zeiten anhören.
Ja, und an dieser Stelle, wenn unsere heutige Aufnahme rauskommt, das Rennen ist jetzt noch im Laufen während der Aufnahme, aber wenn wir veröffentlichen, wir gratulieren jetzt schon allen, die es geschafft haben und wünschen allen, die es vielleicht nicht geschafft haben, trotzdem viel Zuversicht und hoffentlich beim nächsten Antritt dann viel Erfolg.
Genau, und das ist der Vorteil, dass wir jetzt nicht alles in einer Session aufnehmen, so wie letztes Jahr, was zwar das einfach viel zu hart war für uns, dass wir uns jetzt da Zeit nehmen und die Folgen einzeln aufnehmen, damit die Qualität auch passt für uns selbst, dass wir selbst damit zufrieden sind. Können wir immer wieder so aktuelle Sachen einfließen lassen. Das taugt mir ziemlich, weil vielleicht können wir beim nächsten Aufnahmetermin schon reden, ob es vielleicht sehr gute Ergebnisse bei Paris-Brest-Paris gegeben hat.
Aber jetzt stürzen wir uns wieder ins Transcontinental Race. Wir setzen fort bei Checkpoint 2. Und ich möchte nochmal zur Erinnerung einfach in ein paar Worten zusammenfassen, was bisher gewesen ist. Also die positiven Dinge bisher waren, dass ich wirklich geregelten Schlaf gehabt habe. Tagsüber im Prinzip keine Probleme mit der Müdigkeit, immer so im Bereich von 2 Stunden 40 bis 3 Stunden pro Nacht. Meine Ernährung hat super funktioniert. Ich habe wirklich nur ein Cola pro Tag getrunken, ansonsten hochwertig, was ich noch von Peraton mitgehabt habe vom Start. Ich habe keine 7-Day-Croissants gegessen bisher. Ich habe BCA-Cups mitgehabt. Ich habe BCAA-Cups mitgehabt und habe, wenn ich einkauft habe, wirklich auf ja ganz viel reinen Zucker gesetzt, also wirklich so dick Saft und Sirup und dann halt unterwegs dann mit Wasser verdünnt. Das ist immer noch besser als irgendwie Limonaden, wo ganz viel Chemikalien auch noch drinnen sind. Perfekt ist natürlich nicht, aber sagen wir das kleinere Übel. Dann war noch sehr positiv das spannende Duell an der Spitze. Ich habe bis dorthin im Prinzip noch keine Fehler gemacht, keine Navigationsfehler, keine technischen Pannen. Und negativ war eigentlich nur, dass es in Frankreich ein bisschen schwierig war mit Verpflegung, kaum was zu essen kaufen können. Jetzt habe ich meine Notvorräte im Prinzip aufgebraucht. Dann hat der Roger Federer seinen Fototermin mit mir nicht wahrgenommen in Basel und mein Hintern war offen. Wirklich ordentlich Sitzbeschwerden durch die vielen Nässe und das, dass ich quasi keine Regenhose dabei gehabt habe. Und dementsprechend haben wir die Füße geschmerzt, also einfach die weichen, durchnässten Füße, wo die Haut dann so tiefe Falten bildet und wenn man dann wirklich aufs Pedal steigt und tritt, die Falten dann wirklich so nach innen auf die Nerven drücken und das wirklich Schmerzen verursacht. Aber ich habe das im Prinzip einigermaßen abgefangen mit viel Einschmieren von einfach dicker, fetter Creme, so ähnlich wie Sitzcreme, und dann saugt sie die Haut eben nicht so voll mit Wasser. Und jetzt Ausblick quasi bei Checkpoint 2 hat sich das Wetter dann wirklich nachhaltig und bis ins Ziel durchgehend gebessert.
Wir haben die letzte Folge beendet, dass du das in einem Halbsatz gesagt, du hast Sitzprobleme. Jetzt habe ich mich vorbereitet auf die Folge und wollte damit anfangen eigentlich, die darauf ansprechen. Und jetzt hast du das also im Rückblick so ein bisschen zur Seite gewischt, aber ich möchte da nicht so leicht vom Haken lassen, sondern nochmal ausführlicher damit mit dir drüber sprechen. Bei den Supported-Rennen ist es die oberste Priorität. Sobald es irgendwie nass wird, regnet, wird darauf geschaut, dass das Sitzpolster von der Hose so gut wie möglich trocken bleibt. Das kann man machen, je nach Intensität des Regens, mit einem einfachen Kotflügel oder eben mit der Regenhose. Manchmal ist die Regenhose wichtiger als die Regenjacke, weil gerade so ein Sommerregen schon mal ganz erfrischend sein kann. Aber es ist halt wichtig, dass der Sitzpolster trocken bleibt. Und jetzt machst du den Sport schon so lang und ich glaube, abgesehen von deiner Ram-Premiere, hast du eigentlich so krasse Sitzprobleme nie gehabt, oder?
Ja, das stimmt. Ganz genau. Das erste Ram war noch viel schlimmer, weil einfach da irgendwie das Know-how noch nicht da war und auch nicht die Sitzcreme, wo ich leider die Rezeptur halt nicht sagen kann, weil das mein Sportarzt damals selber gemischt hat und ich das immer in der Apotheke quasi auf Sonderbestellung bekomme und wir das nicht marktreif machen können. Das war mir unser Plan. Das geht halt irgendwie aus gewissen Gründen nicht, weil das extrem viel Geld kostet. Du musst die Rezeptur prüfen lassen, anmelden. Das würde es nicht alles erklären. Jedenfalls habe ich jetzt eine im Prinzip selber zusammengemischte Sitzcreme und die macht es wesentlich besser. Regenhose mitnehmen ist halt einfach ein Thema, man braucht viel Gepäck oder man braucht noch mehr Platz im Gepäck, das eigentlich nicht vorhanden ist und jetzt ist halt die Regenhose eins der Dinge, die man quasi opfert und Kotflügel hat durch die Satteltaschen gar nicht am Radl Platz und ist eigentlich gar nicht nötig, weil eigentlich die Arschrakete wie ein großer Kotflügel fungiert. Und das heißt, man muss ein bisschen mit dem leben. Man kann gar nicht richtig viel dagegen tun.
Ich möchte ganz kurz erinnern an die Folge, wo wir in Stefan Barth sein Buch besprochen haben. Da gibt es auch ein eigenes Kapitel drüber. Da haben wir auch ganz intensiv drüber gesprochen, wie man dem vorbeugen kann, schon lang vor dem Rennen beginnen mit der Sitzcreme. Auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, aber einfach um die Haut widerstandsfähiger zu machen, indem man schon früher anfängt zum Schmieren, bevor man die Probleme hat. Da verweise ich einfach auf die Folge.
Ich möchte nur noch ergänzen, da geht es eigentlich um eine andere Ursache, weil du kannst Sitzbeschwerden halt bekommen durch irgendwie eine Entzündung oder durch Pore, die sich mit Talg füllt und sich dann entzündet oder eben die Poren verstopfen. Und da kann man eben mit Antipilzcremen zum Beispiel im Vorfeld vorbehandeln, dass man dann wirklich eine reine Haut hat. Nur Nässe und Druck und Reibung, das kannst du im Vorfeld quasi, ja, du kannst nichts tun, du kannst vor Ort dann was machen. Und was ich schon gemacht habe, ich habe einfach zwei Radlhosen mitgehabt, also eine getragen, eine als Reserve zum Umziehen. Und das habe ich am Anfang dann auch einmal gemacht, dass ich einfach versucht habe, die Hosen zu wechseln bei einer Pause, dass ich wieder trockene Hosen habe. und derweil quasi die andere, die nass ist, wieder trocknen kann.
Es war dann aber erträglich. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass gar nicht mehr zum Weiterfahren gegangen ist. Aber, und das ist natürlich das Problem, deshalb ist es so essentiell wichtig, dass man gut am Rad sitzt und keine Sitzprobleme bekommt. Weil was macht man, wenn der Hintern wehtut? Man geht in Wiegetritt. Was passiert, wenn man in Wiegetritt geht? Entweder kriegt man Knieweh oder die Fußsohlen sind das Nächste, was beleidigt sind. Und in deinem Fall wahrscheinlich deine Handflächen. Also das zieht dann einfach so eine Kette an Problemen mit sich. Vielleicht fängt man an, sich ein bisschen schräg am Sattel zu sitzen, dann kriegt man Rückenweh. Also es ist essentiell, dass man schaut, dass man das so gut wie möglich vermeidet. Ja,
ja, so eine alte Weisheit ist, umso besser du am Radl sitzt oder solange du gut am Radl sitzt, hast du kaum andere Probleme. Und wenn du einmal schlecht oder nicht mehr am Radl sitzt, dann geht eben das, die Negativspirale los.
Was ich in der Unsupported-Szene kennengelernt habe, was ich vorher gar nicht kannte, ist den Trick Blasenpflaster. Also eigentlich für klassischer Ferse, Blase auf der Ferse, Blasenpflaster auf die offene Stelle am Hintern kleben. So weit ist es bei dir nicht gekommen, es war nicht notwendig.
Ich habe das auch von anderen Leuten gehört und wir werden dann auch im Gespräch mit Robin Gemperle drüber hören. Er hat das auch so gemacht, erfolgreicherweise. Ist für mich sicher auch was, wo ich in der Zukunft mich damit beschäftige und das vielleicht in Zukunft auch mit einpacke vor so einem Rennen, um das eben zu machen, ja.
So, und jetzt können wir über den Checkpoint 2 reden. Du schaust in den Startlöchern, du hast da wieder die Zwischenzeiten rausgeschrieben.
Um 6.22 Uhr in der Früh habe ich den Checkpoint erreicht und habe wirklich gewusst, der Robin ist ein paar Minuten hinter mir. Ich mache das ganz schnell und gehe quasi den Stempel holen, habe mir dann schnell die Beinlinge abgezogen und das Oberteil abgezogen, weil dann das Wetter wirklich schön war, herrlicher Sonnenaufgang, die Berge haben in der Morgensonne gestrahlt. Und als ich dann 5 Minuten später weiterfahren möchte, kommt der Robin und steigt ab und springt vom Rad. Und dann haben wir das natürlich irgendwie beide recht cool gefunden und haben uns halt begrüßt. Und dann habe ich schnell ein Selfie gemacht, das dann ein paar Mal, glaube ich, geteilt worden ist auf Social Media. Und die Rennleitung hat das auch irgendwie cool gefunden, dass wir da quasi zwar auf der Straße so ein knappes und hartes, aber faires Rennen austragen und trotzdem noch kurz die Zeit finden, um 1 Minute da miteinander zu verbringen. Und während ich dann halt weitergefahren bin, ich greife da jetzt noch vor, hat der Florian um genau 12 Uhr zum Mittag den Checkpoint erreicht, der Marin um 12 Uhr 29 und als Fünfter ist der Robert Müller eingetroffen um 14 Uhr 46, also circa 8,5 Stunden hinter mir, aber er war rein Checkpoint 1 bis Checkpoint 2, die Zwischenzeit um 3 Stunden schneller als ich und hat da die beste Zwischenzeit gehabt. Und das hat mir natürlich ein bisschen zu denken gegeben, weil ich habe wieder zurückgedacht an Bosnien. Mein großer Vorsprung ist dann geschmolzen. Der Robert hat aufgeholt, hat mich überholt. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht's langsam los. Der Robert wird warm, er kommt in Schuss, er legt einen Zahn zu. Und ich muss mich da jetzt anhalten, weil er wird in ein paar Tagen vielleicht irgendwie an meinem Hinterrad kleben.
Vielleicht ganz kurz zum Checkpoint 2 Server, beziehungsweise auch zum Parcours. Das war Seebergsattel, Paulitsch-Sattel an der österreich-slowenischen Grenze. Du hast die geografische Nähe natürlich genutzt und bist zumindest einmal da drüber gefahren und hast dir das angeschaut, vor allem die Gravel-Passage. Hast du davon irgendwas lernen können oder war das so ein Parcours, den hättest du auch, wenn du ihn nicht gekannt hättest, locker fahren können?
Ja, in dem Fall war das wirklich durch die Nähe, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich im Training einmal locker mitnehmen und mir das anschauen. Das war aber absolut unwichtig. Also es wäre ohne Besichtigung genauso gut gegangen. In Seeberg habe ich sowieso kennt und das Stück am Paulitsch-Sattel war neu für mich. Ich wollte es vor allem auch deswegen im Training einmal fahren, weil eben in der Abfahrt ein Stückel Schotterweg drinnen war und auch am Beginn. Und wie ich das halt im Training abgefahren bin, habe ich gedacht, aha, da ist die wunderschöne Bundesstraßen auf dem Seeberg und direkt nach dem Checkpoint birgt man parallel zur Bundesstraße für ein paar hundert Meter auf einen Schotterweg ein, wo am Schluss so ein kurzes 10% steiles Stück ist, mit recht, ja, gröbere Steine, wo man einmal einen kurzen Sprint einlegen muss, um überhaupt aufzukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt wieder, ich bin beim Transcontinental Race, da macht nicht alles Sinn, da wird man von der Bundesstraße abgeleitet auf die parallele Schotterstraße. Ich weiß bis heute nicht, ob sie das bewusst gemacht haben oder ob das vielleicht ein klassischer Komoot-Fehler war.
Gravel Finder App.
Genau. Es war auf jeden Fall so und das war vielleicht schon gut, weil wenn du sonst nur einfach das abfährst aus deinem Kopf, außer weil du die Seebergstraßen schon ein paar Mal gefahren bist, würdest du vielleicht gar nicht so genau schauen und einfach die Bundesstraßen fahren. Und dann der zweite Teil auf dem Paulitz-Sattel, also der ist wirklich, wirklich steil. Da hat es durchgehend weit über 10% und es ist mit einem leichten Rennradl ohne Gepäck schon ziemlich anstrengend und mit wahrscheinlich plus 5 bis 10 Kilo, je nachdem wie man unterwegs ist, macht es das dann halt echt ziemlich herausfordernd. Und wie ich da im Rennen aufgefahren bin, ist dann einmal das Medienteam, das offizielle, vorbeikommen und ich habe zum Rennleiter nur so gerufen, dass ich so quasi da in der Nähe wohne und dass ich da öfters trainieren könnte, aber ich mache es nicht, weil das ist viel zu steil und viel zu anstrengend. Da hat er gelacht, das hat er sehr lustig gefunden.
Steil auf Asphalt drauf und die Abfahrt dann wieder auf Schotter, aber fahrbar, kein Problem.
Ja, die Abfahrt war zuerst ganz normal, klassische, schöne Abfahrt, ein paar Kurven, nicht übermäßig steil, wo man wirklich gut abfahren kann. Und dann ist halt plötzlich im unteren Teil der Abfahrt, das ist halt wirklich, du fährst durch ein Tal, es ist echt malerisch schön, steile Klippen irgendwie, links und rechts ein Fluss daneben. Und dann musst du links abbiegen in den Wald und dann fährst du wieder parallel im Prinzip zur Scheinenstraße, musst auf eine Schotterstraße fahren. Aber der ist wirklich harmlos. Also das ist wirklich eine festgepresste Schotterstraße, nicht ein Schotterweg und nicht wirklich Gravel, sondern da kann man ordentlich fahren und da ist auch die Gefahr nicht groß, dass man beim Radl was kaputt macht oder da muss man auch keine technischen, im Prinzip großartigen Fähigkeiten haben. Trotzdem schwingt immer so im Hinterkopf mit, ich habe normale Reifen, ich glaube, das muss ich auch noch nachtragen, ich habe die 28 mm Roubaix Pro Reifen aufgezogen gehabt und habe damit auch letztes Jahr schon gute Erfahrungen gemacht, habe ja keinen einzigen Defekt gehabt beim Fahren, sondern nur zweimal im Stehen oder beim Einparken ins Gestrüpp quasi und hat diesmal auch wieder recht gut funktioniert und bin da sozusagen ohne Defekt diesen kleinen Schotterbereich durchgefahren. Und weil ich dann so begeistert war, habe ich eine kleine Audionachricht aufgenommen.
Alter, der erste Schotterparcours von 3 oder 4, das weiß man nicht so genau, ist erledigt. Und nichts passiert, gut gegangen, taugt mir extrem.
Du hast vorher gesagt, der Robert Müller hat dir 3 Stunden abgenommen und du bist schon ein bisschen nervös geworden. Hast du unterwegs irgendwie die Berichterstattung verfolgt? Weil, das muss man sagen, abgesehen vom Dotwatchen war ja die Instagram-Berichterstattung vom TCR heuer wirklich sehr, sehr gut. Deutlich besser als letztes Jahr, kommt mir vor. Die Fotos sind sowieso unglaublich, aber der tägliche Podcast, die Audio-Snippets in den Stories und so die Berichte, also es war richtig gut aufbereitet. Also hast du da was mitgekriegt und vor allem hast du gelesen, wie es ihm Robert geht, nachdem er ja unterwegs nichts postet.
Der Robert gibt unterwegs ja nichts von sich, was ja wahrscheinlich gar nicht so unklug ist, weil er sich nicht in die Karten blicken lässt. Aber ich habe mich natürlich für das ganze Rennen interessiert, weil es einfach irgendwie auch meine eigene Stimmung befeuert, wenn ich einfach diese Rennstimmung in mir aufrechterhalte. Und ich habe mir immer diese Podcasts angeguckt. Die sind, glaube ich, fast täglich rausgekommen. Waren jetzt zwar recht kurz, oft nur 15 bis 20 Minuten oder so, aber die habe ich schon regelmäßig gehört und einmal habe ich auf die Webseite geschaut und sind mir da diese täglichen Berichte in schriftlicher Form und da habe ich dann was über den Robert gelesen und ich habe mir da auch einen Screenshot gemacht oder das rauskopiert heute nochmal, weil ich es jetzt gern vorlesen möchte, was da geschrieben ist und es hat mich dann ein bisschen wie soll ich sagen, beruhigt, weil mir eben, wie gesagt, seine schnelle Zwischenzeit fast ein bisschen beunruhigt hat. Und zwar ist da eben der Robert zitiert worden: "I am so tired," said Robert earlier in the day. "I had to take 4 power naps yesterday and I couldn't get my pace up. Something is wrong. The weather is bad and cold, my bike computer occasionally doesn't work, I got stung by a bee and I got caught in a thunderstorm. I don't care about my placing anymore, I'm just riding to reach the finish."
Ich habe das auch gelesen und mein erster Gedanke war, einmal als guten Tag so einen Tag haben, wie der Robert einen schlechten bezeichnet, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden, aber... Aber ich habe natürlich schon auch mitgelitten. Es ist schon hart, wenn man so leidet, schon so früh im Rennen, aber umso beeindruckender, in welcher Art und Weise er das dann durchzogen und beendet hat.
Ja, absolut. Und ich habe dann auch an dieser Stelle, wie ich das gelesen habe, eigentlich nochmal die Zwischenstände angeschaut und nachgedacht. Und mir ist dann halt erst klar geworden, dass ja der Robert am Nachmittag eingetroffen ist und beim letzten Checkpoint um 10 Uhr Vormittag gewesen ist, am Tag davor. Das heißt, er hat in dieser Zeit definitiv eine Nacht gehabt. Und ich habe direkt nach Checkpoint 1 geschlafen und direkt vor Checkpoint 2. Das heißt, ich habe zweimal geschlafen. Und wenn man jetzt sagt, der Robert war um 3 Stunden schneller, kann man sich irgendwie ausrechnen, dass wir wahrscheinlich ziemlich gleich waren und ich halt einmal öfter geschlafen habe. Das heißt, da habe ich mich dann auch wieder ein bisschen auf der sicheren Seite gefühlt, dass ich nicht so viel langsamer bin wie er auf dem Segment, sondern wir wahrscheinlich gleich schnell waren und halt, ja, der Schlaf dazu gerechnet worden ist.
Das ist immer ein bisschen schwierig bei so wenigen Checkpoints, das mitzubedenken. Wir kennen das auch vom RAM, da ist auch, macht man jetzt vor dem Checkpoint oder nach dem Checkpoint oder genau am Checkpoint die Schlafpause? Welche Zeit wird dann genommen, die, wenn man ankommt oder die, wenn man wegfährt? Und da sind dann halt die einzelnen Etappenzwischenzeiten nicht immer hundertprozentig aussagekräftig.
Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass ich auf der Schotterpassage nicht Zeit verloren habe gegenüber dem Robin, dass ich ja mit einem kleinen Vorsprung eigentlich auch wieder rausgekommen bin und danach gleich zum ersten Geschäft eingekehrt bin, zum Einkaufen. Und wie ich dann halt weitergefahren bin, ist halt der Robin angekommen. Da habe ich gewusst, im Vergleich zum Checkpoint haben wir wahrscheinlich exakt die gleichen Zwischenzeiten gehabt. Kurzer Smalltalk und dann bin ich weiter gerollt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil mein Plan war, an dem Tag einfach wirklich Kraft zu sparen, ökonomisch zu fahren, mich nicht zu verausgaben. Es ist das erste Mal richtig heiß geworden. Es geht sehr flach und tendenziell leicht bergab dahin. Und das Rennen dauert noch sehr lang und es wird noch sehr schwierig. Und da war eben wirklich so die Idee für Aeroposition, wenig Kraft einsetzen, aber trotzdem eine vernünftige Geschwindigkeit fahren und so ein bisschen einen lockeren Tag einlegen zwischen den Alpen und dann zwischen den wüden Bergen ganz im Süden.
Vielleicht sollte man kurz besprechen, wohin du gefahren bist. Also der Checkpoint war am Seebergsattel. Der nächste Checkpoint, dein nächstes Ziel war Albanien. Es hat sich beim Dotwatchen dann herausgestellt, es gibt eine logische Route, eine Hauptroute über Zagreb. Es hat aber Ausreißer gegeben, aber wie war genau deine Route? Hast du unterwegs umdisponiert oder war die von Anfang an klar?
Ich war mir in dem Bereich sehr sicher. Ich habe nur in Slowenien ein bisschen lang gebraucht, um mich zu entscheiden. Einfach so, man fährt zuerst nach Selje, das ist ziemlich klar. Und danach, bis man nach Zagreb kommt, gibt es ein paar Varianten durch ein bisschen hügeligeres Gebiet mit ein paar Kilometer kürzer oder eine Bundesstraße über Smarje, das ich vom Race Around Slovenia kenne, ist zwar schon viele Jahre her, aber war trotzdem so ein kleines Argument, wo ich gesagt habe, das bin ich damals schon sehr, sehr oft gefahren. Da weiß ich circa, wie die Verkehrslage ist und dass es notfalls auch Radlwege gibt, falls zu viel Verkehr ist. Und für das haben wir dann auch schlussendlich entschieden. Und da ist der Robin zum Beispiel einen kleinen Abschnitt anders gefahren als ich, aber grundsätzlich war seine Route offenbar auch gleich. Und um wieder einen alten Schmäh aufzuwärmen, es hat ein paar Fahrradromantiker gegeben, gell? Das habe ich nicht verfolgt, aber ich glaube, Flo, du hast ein paar sehr spezielle Routen entdeckt.
Eine Route, die ich auf den ersten Blick gefahren wäre. Ich wäre einfach gerade runter nach Kroatien, nicht nach Zagreb und einfach der Küste entlang. Das haben sehr wenige gemacht, aber unter anderem der Will Wautzen, und der hat dadurch nichts verloren und nichts gewonnen. Also es ist sie positionsmäßig, war es egal. Aber ich weiß natürlich, dass diese Küstenstraße der dalmatischen Küste klingt zwar romantisch, aber ich weiß halt, dass da extrem viel Verkehr ist, gerade im August oder im Juli. Wann war das Rennen? Im Juli?
Ja, also je nachdem, du kannst da im August hinkommen, aber es ist, glaube ich, Hauptreisezeit, und ich hätte bei der Variante überhaupt nicht ernsthaft dran gedacht, dort zu fahren, weil ich einfach immer an den Wind denke. Wenn dort die Bora losgeht, dann hast du halt einen brutalen Sturm, und das hast du im Landesinneren definitiv nicht so stark, wenn du wirklich die Zeit, wenn du die Zeit erwischt, wo dann halt die Stürme kommen.
Mhm. Ein Teilnehmer, das hast du genau verfolgt, der hat sogar einen Preis gekriegt für die wildromantischste Route, der hat extrem weit ausgeholt zwischen den zwei Checkpoints.
Ja, genau, Serbien, dann außerhalb Kosovos, komplett rundherum, irgendwie so im Uhrzeigersinn, rund um Kosovo bis Albanien, und dann nochmal den über Checkpoint und den Parcours quasi einen Kreis gezogen, dass er von der richtigen Seite in den Parcours einfährt. Völlig arg, das haben wir eh schon letztens besprochen. Müsste man persönlich nachfragen, was da die Idee dahinter war, aber ja, wie du gesagt hast, die meisten sind irgendwie bis Zagreb gefahren, auf leicht unterschiedlichen Routen, und dann sind sehr viele nach Banja Luka gefahren und dann irgendwie an Sarajevo vorbei bis Montenegro. Das waren eigentlich sehr, sehr viele. Und auch der Will Wausten hat das, was du vorher gesagt hast, in einem Transcontinental Podcast hat man das schon gehört, da ist er interviewt worden, und er hat gesagt, er war völlig verzweifelt. Er war völlig von der Rolle, wie er dann am Tracker gesehen hat, kein Mensch fährt gleich wie er, und er hat glaubt, er hat gerade den größten Fehler gemacht, den du machen kannst. Und er ist da ganz allein unterwegs, und das ist ein riesengroßer Fehler. Er wird langsam sein, er wird einfach da auf verlorenen Posten sein. Und er war zwischendurch echt fertig. Und ein, zwei Tage später hat er dann eigentlich selbst wieder gemerkt, dass er unten dann wesentlich schneller war als viele andere, wieder Zeit gut gemacht hat. Und wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt war er ziemlich gleich schnell. Aber unterwegs hat er mal ein wildes Tief gehabt aufgrund dessen.
Deswegen soll man nicht Tracker schauen. Man muss sich seiner Route so und seiner Sache so sicher sein und dann einfach durchziehen.
Ja, aber ich habe es zum Beispiel in der Schweiz auch zuerst lustig gefunden, dass niemand mehr Route gefahren ist und auch offensichtlich niemand verstanden hat, aber ich habe das irgendwie genossen. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt das schon alle noch sehen.
Teile der Strecke hast du vom Bihard gekannt. Teile der Strecke hast du aus deinem Urlaub vor dem Bihard schon gekannt. Was wir jetzt aber noch nicht besprochen haben, bevor wir da ins Detail gehen, ist mir gerade eingefallen, das war die längste Etappe, also zwischen Checkpoint 2 und 3. Wie lang war deine Route?
Ich habe es da jetzt vor mir auf Strava geöffnet, aber ich bin eigentlich total gleich gefahren wie geplant, und Strava sagt mir 975 Kilometer. Und das war eben ja der längste Zwischenabschnitt, aber auch für mich einer, der von der Planung her eigentlich einfacher war wie viele andere, weil ja, Bosnien war für mich klar, das war das größte, der größte Teil. Slowenien habe ich teilweise gekannt, in Kroatien ist man nur ein paar Kilometer lang, das dauert nicht lang, und in Albanien gibt es bis zum Checkpoint auch kaum Optionen. Also das war, obwohl es die längste Etappe war, sozusagen von der Planung her für mich die einfachste.
Aus dem Vorjahr hast du jetzt auch durch Zagreb durch. Da hast du dich fürchterlich geärgert über deine Route durch Zagreb durch und über den Verkehr. Heuer hast du dir was Spezielles überlegt. Es ist nur teilweise so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hast.
Ich bin ja voriges Jahr gar nicht durch Zagreb gefahren. Ich wollte fahren, ich habe das so geplant gehabt, habe dann aber noch unterwegs quasi spontan umentschieden, weil da war halt dieses Problem mit Radlgeschäft in Italien, und dann habe ich da müssen ein bisschen Route verlassen, damit ich zu dem Geschäft komme, und dann war ich schon ein paar Kilometer südlich und bin dann anders gefahren. Aber ich habe voriges Jahr schon den Plan gehabt, durch Zagreb zu fahren, und heuer habe ich es wirklich gemacht, und ja, das war nicht so ganz geschmeidig und hat Stoff gegeben für einige Anekdoten, und die habe ich, damit ich es nicht vergisst, dann gleich danach aufgenommen.
Ich bin jetzt aus Zagreb heraus Ich habe ein bisschen Kopfweh und es gibt einiges zu berichten. Erste Geschichte. Zagreb wird jedes Jahr so ziemlich beim TCR gefahren. Unterschiedliche Wege. Man hört immer nur, der Verkehr ist immer sehr, sehr, ja, eigentlich ist es ein Inferno. Und ich habe da von einem Einheimischen einen Tipp gekriegt, also von voriges Jahr schon, beim Routenplan und letztes Jahr. Es gibt eine Umfahrung, so einen Schleichweg. Und da muss man nicht auf den Schnellstraßen da durchs Zentrum. Passt. Um dorthin zu gelangen, muss ich den Autobahnzubringer aufgefahren, bei der letzten Kreuzung nochmal abbiegen. Und das will man auch, weil dort ist Hunderter, die Autos fahren in der Zwarerei, kein Bahnenstreifen. Es ist wirklich nicht so richtig möglich. Du musst alle deine Sinne beieinander haben und sehr aufmerksam sein. Und passt, vom Autobahnzubringer runter, bei so einer Unterführung durch und hinten raus ist dann ein Schotterweg, die Verbindung quasi zu dieser Seitenstraße. Bei der Unterführung ist so ein kleines Rinnsal, so ein kleines Bächlein, und es dürfte ein bisschen mehr Wasser koppeln wie sonst. Jetzt waren diese Pflastersteiner quasi unter Wasser, ein paar Zentimeter, und die haben passt. Da werde ich locker durchrollen und drüben über den Schotter und fertig. Und ich bin schon auf der Goschen gelegen. Es war so rutschig. Ich glaube, da waren Algen drauf oder irgendwas. Es war wirklich blitzeblank wie Glatteis. Aber ich habe ja vorher beim Bäcker ein Weißbrot gekauft, habe mir das unter das Trikot eingeschoben. Das hat ja den Vorteil, dass es aerodynamischer ist als ein Rucksack oder so eine Umhängetasche. Und es polstert sehr gut, wenn man stürzt. Dazu der Helm, da hat es am Hinterkopf Sinn gemacht, dass ich den Helm habe. Und dann ist außer einem peinlichen Anblick, den aber eh niemand gesehen hat, nichts passiert. Aber es hat sich gelohnt, diese Umfahrung zu nehmen trotzdem, weil das war dort schon schlimm genug mit dem Verkehr.
Da hört man noch am Ende den Freilauf surren. Nach so viel Regen und doch einigen Kilometern schon hast du ein gut gewartetes Radl gehabt. Das Tretlager hat man auch nicht gehört.
Ja, noch nicht. Das hat man dann ein bisschen später schon entwickelt. Aber ja, ich habe meine Kette heute halt unterwegs schon zwei, dreimal nachbehandelt mit diesem Tri-Fluid, also gewachste Kette beim Stadion gehabt. Und dann war das, obwohl das Wachs natürlich nicht ewig hält, trotzdem so, dass kaum Dreck oben bleibt und beim Regen irgendwie die Ketten sauber bleibt und dann ja jeden zweiten Tag ein paar Tropfen von dem Tri-Fluid drauf und dann war die Ketten eigentlich bis zum Schluss wirklich sauber. Alles andere beim Radl hat sehr gelitten, die Ketten hat sich gut gehalten. Ja. Ich war dann halt also ganz extrem dreckig, also ich habe dann nochmal die Hosen gewechselt, weil ich habe halt wirklich diesen, das war so ein grüner Schleim, also ich denke wirklich, dass es Algen waren, wo ich da ausgerutscht bin. Und die Hosen war so eine Arschbacke quasi, war komplett grün verschmiert und das Trikot auf einer Seite genauso. Beim Trikot habe ich nichts machen können. Da hat man halt die Kampfspuren sozusagen gesehen, aber die Hosen habe ich dann nochmal getauscht und dadurch es dann trocken geblieben ist, habe ich dann auch die Hosen nicht mehr rücktauschen müssen.
Du hast letztes Jahr kein einziges Mal Hosen getauscht, habe ich das richtig in Erinnerung. Und nimmst trotzdem noch eine zweite mit. Und hast sie nicht daheim gelassen, weil du gedacht hast, brauche ich nicht?
Nein, ich habe voriges Jahr im Prinzip drei Hosen mitgehabt. Eins davon war die Badehose, die habe ich daheim lassen. Aber die Radhosen habe ich voriges Jahr auch schon zwei gehabt, nur da war halt nie das Problem mit der Feuchtigkeit vom Regen. Da habe ich es einfach aus Hygienegründen irgendwo bei der Hälfte einmal umgezogen, was wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre, wenn man das Sitzpolster irgendwie mitpflegt und einmal in einer Schlafpause in einem Zimmer vielleicht mit Seife irgendwie sauber macht, geht das schon auch mit einer. Aber heuer war die zweite Hose wirklich wichtig, weil wir am Anfang schon drüber geredet haben, über die Sitzprobleme. Was ich auch noch dazu sagen möchte, wenn jetzt irgendjemand sich denkt, hoppala, ich habe jetzt den Strasser erwischt beim Schummeln, irgendwie Hilfe von außen, es fällt unter Recherche. Man kann mit Einheimischen drüber reden. Kennst du die aus? Wie ist dort die Straßen beieinander? Gibt es dort irgendwie gute Optionen? Das ist wie wenn du auf Google Maps, auf Strava oder so irgendwie andere Fahrten anschaust und analysierst oder die alten DCR-Ausgaben, wo fast jedes Jahr durch Zagreb oder so gefahren wird. Das kannst du auch alles analysieren. Und wenn du im Vorfeld mit Leuten redest, die Gegebenheiten kennen, ist das ganz normal in Ordnung. Du darfst nur nicht während des Rennens dich von sagen wir Einheimischen irgendwie durchführen lassen, dass dir jemand wirklich vor Ort quasi den Weg zeigt. Das ist Hilfe von außen und nicht erlaubt. Aber im Vorfeld kann man sich natürlich überall Informationen holen.
Aber bei Routenplanung, da passt vielleicht eh der nächste Einspieler ganz gut rein. Hast du zumindest gesagt, ich lass mich davon überraschen und schauen wir mal.
Ich glaube, er kann fliegen oder schwimmen mit dem Radl. Er hat irgendwie ganz übermenschliche Kräfte offenbar, weil heute kurz vor oder unmittelbar bei der Grenze Slowenien nach Zagreb. Ich bin kurz über ihn drüber, dann war ich schnell einkaufen und dann ist er vorbeigefahren. Ich bin 2 Minuten später nachgefahren. Anscheinend haben wir wieder die gleiche Route gehabt. Und dann, nach ca. 1 Kilometer, ist eine unpassierbare Baustelle. Da ist ein kleiner Bach. Irgendwie, da haben sie eine Brücke gebaut. Da waren Absperrgitter, da waren Betongitter, da waren Betonbrocken. Es war das Wasser recht tief. Also keine Chance, da durchzukommen. Dann habe ich umgedreht, bin dann ca. 1 Kilometer wieder nach Norden gefahren, nach Osten und dann halt eine Umfahrung. Und am Track habe ich gesehen, der Robin ist da irgendwie durch. Der hat diese Umfahrung nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ist mir echt schleierhaft. Und jetzt hat er offensichtlich eine Route nördlich in Zagreb durch, Richtung Osten. Viele fahren ja jedes Jahr durch Slowenski oder Slavonski Brod. Das wäre dann ein Tal bis nach Sarajevo im Süden. Dort würden sie die Routen treffen. Oder es gibt ja welche, die fahren diesen Weg und dann nach Banja Luka. Ich fahre anders nach Banja Luka und dann würde man sie vielleicht dort treffen. Werden wir schauen, dann kann man das wirklich vergleichen. Weil ich habe mir alle 3 Varianten im Vorfeld angeschaut, die gibt es immer wieder. Und ich bin der Meinung, dass die schnellere die ist, die ich ausgesucht habe. Ist aber auch schwer zu vergleichen, weil manche haben eine Schlafpause drinnen, manche nicht. Und dann ist es schwierig zu sagen.
Ich muss da jetzt echt lachen, weil ich habe da so einen Versprecher drinnen. Ich habe irgendwie gesagt, ich bin über ihm drüber bei der Grenze. Das heißt, ich bin kurz nach ihm drüber, über die Grenze. Also ich habe ihn Robin nicht überfahren.
Was da bei der Baustelle passiert ist und wie er die passiert hat, das wird dann selbst erzählen. In der schon mehrfach angeteaserten Sonderfolge.
Dieser Tag war aber noch nicht vorbei. Es hat noch ein bisschen weitere Komplikationen gegeben und ich habe da noch eine Aufnahme gemacht.
Eigentlich war der Plan für heute super in den Tag gestartet mit dem Checkpoint Seeberg-Baulitz-Sattel-Parcours. Schwierige Strecken, gut gegangen. Wieder mit Robin gemeinsam in Führung und ich wollte einfach nur kraftschonend, ökonomisch dahinrollen, gut ernähren, schauen, dass ich keine Kräfte aufwenden muss, übermäßig viel unter Oberruhen, Slowenien, Kroatien, da geht es eigentlich mit ein paar kleinen Anstiege fast nur flach dahin und leicht bergab. Aber der Tag ist jetzt doch ganz schön anstrengend und turbulent geworden. Jetzt habe ich auch gerade einen Botschen gehabt, das erste Mal zum Glück auf der anderen Straßenseite ein paar Meter weiter eine kleine Autowerkstatt. Jetzt habe ich müssen das Aufpumpen nicht machen, aber beim Kompressor mit meinem mittlerweile schon heiß geliebten Adapter nur aufpumpen müssen. Und ja, geht eh schon wieder weiter, aber immer wenn man denkt, es läuft richtig gut und der heutige Tag kennt, einer werden zum einfach nur ausholen, bevor dann die schwierigen Sachen am Ende kommen. Genau dann kommt es, dass es eigentlich die scheinbar einfachen Tage auf Bernde so richtig auf die Moral schlagen.
Und was ich auch gelernt habe, wenn man schon einen Durchschlag hat oder einen Defekt, dann hat man den am besten gegenüber von einer Autowerkstatt. Ja, das ist leider immer wieder ein bisschen ein Thema. Die Pumpe ist halt klein und dann natürlich hat sie pro Pumphub sozusagen wenig Luft, der in den Reifen gepumpt wird und du stehst halt ewig dort und du bist dann wirklich froh, wenn du dir quasi das händische Aufpumpen sparen kannst.
Was hat den Tag so zart gemacht? Was war es, was die so?
Ich glaube, es war einfach die falsche Erwartung, weil ich mir gedacht habe, ich werde wirklich da dahin rollen und Kräfte sparen und im Endeffekt halt dieser kleine Sturz und dann der permanente Stress mit dem engen Rennen mit dem Robin und dass er da durch die Baustelle kommt und ich nicht und dann wir nur am Botschen und in Wirklichkeit war es trotzdem ein guter Tag mit einer super Kilometerleistung, aber ich habe in dem Moment einfach so das Gefühl gehabt von Stress und vor allem halt auch, weil dort in der Gegend wirklich trotz meiner Umfahrung viel Verkehr ist und das haben wir auch bei meiner Transaustria-Durchquerung schon mal besprochen. Da war jetzt wieder gerade der Moment so, der Tag geht zu Ende, du hast dann eigentlich sehr viel Sachen zu tun. Du musst einmal stehen bleiben, immer wieder, dann musst du einmal navigieren. Gerade bei viel Verkehr ist das immer anstrengend. Dann eben dieser Defekt reparieren, einkaufen muss man gehen, bevor es dunkel wird. Wasser auffüllen, dann irgendwie umziehen, die Warnweste wieder anziehen, vielleicht Ärmlinge oder sonst was anziehen. Schauen, dass die Lichter aufgeladen sind, die Rücklichter, dann halt noch diese Handyaufnahme, damit ich auch was für meine Instagram-Story habe oder so, das GPS checken und auf der Booking-App die Unterkunft checken für die nächste Nacht, den Müll irgendwie sammeln, beziehungsweise wenn man halt so die leeren Papieren im Trikot einsteckt, damit man nichts auf die Straßen schmeißt oder so, muss dann irgendwann entsorgen. Es ist halt nie langweilig und manchmal hast du die Phase, wo du denkst so, boah, es ist alles so stressig, ich habe gleich mal Burnout, wenn es so weitergeht, ich möchte endlich einmal meinen Frieden haben. Und irgendwie ist danach noch, wie ich an die Grenze gekommen bin zu Bosnien, also von Kroatien nach Bosnien, die Batterie leer geworden von meinem Leistungsmesser. Ich habe eh Ersatzbatterien mitgehabt, aber ich muss dort nochmal ein großes Lob aussprechen an die Power2Max Leistungsmesser, die habe ich viele Jahre immer gehabt und hätte sie gerne immer noch, aber dadurch halt jetzt irgendwie die meisten Hersteller ihre eigenen Produkte forcieren. Das heißt, bei Shimano ist es halt dieses 4-III-System. Das funktioniert nicht gut, das haut mit der App nicht hin. Ich habe es noch nie geschafft, das einzustellen, dass es beidseitig misst statt einseitig. Die Batterie haltet nicht lang. Es ist eigentlich echt kein gutes Teil. Die meisten haben sie drinnen, wenn man Shimano-Ausstattung hat und komplett umzubauen auf Power2Max ist halt insofern ein bisschen mühsam, musst Lager tauschen, Kurbel tauschen, aber das würde ich in Zukunft gerne wieder mir den Aufwand antun, weil Power2Max ist wirklich gut und da habe ich jetzt irgendwie eine leere Batterie gehabt und bin im Prinzip beim Grenzübergang stehen geblieben zwischen den beiden Grenzstationen in dem kleinen Streifen Niemandsland und habe schnell aufgeschraubt, die Knopfzellen getauscht und auf beiden Seiten wieder zugeschraubt und habe da 5 Minuten nochmal investiert. Zum Glück bin ich da recht flott gewesen, aber nervt natürlich trotzdem ein bisschen. Und das alles nur, damit man im Nachhinein eine schöne Auswertung hat und der Coach eine Freude hat, wenn er die Wattwerte analysieren kann. In Wirklichkeit wäre es eh nicht nötig, aber wenn man ein bisschen ein Zahlenfreak ist, dann mag man halt gerne eine durchgehende Aufzeichnung haben.
Du hast die Booking-App angesprochen, du hast dann, wie vorher gesagt, irgendwo zwischen Sarajevo geschlafen.
Ja, ich habe dann, vielleicht wurde deswegen auch enttäuscht, ich bin nämlich nicht bis Sarajevo gekommen, sondern halt nur bis Banja Luka, unter Anführungszeichen. Und wie ich halt irgendwie so, ja, das Tagesziel abschätzen habe können, habe ich natürlich schon 2-3 Unterkünfte rausgesucht, aber noch nicht fix gebucht, weil ich mir gedacht habe, das muss ich mir noch überlegen, ob ich dort wirklich einkehre oder vielleicht doch noch weiter vorher. Wie hat man zumindest einmal so ein paar Favoriten quasi markiert.
Banja Luka war ja insofern auch interessant, weil ich folge Bihard auf Instagram und der Organisator, großer Dotwatcher, Riesenfan, und der hat dann tatsächlich in Banja Luka sich an die Straße gestellt, gefilmt, dich und den Robin und handgestoppt, seid ihr da innerhalb weniger Minuten vorbeigefahren. Das heißt, so wie du eigentlich angekündigt hast in deinem vorigen Einspieler, dass sich die Routen dort wieder treffen werden, ist es dann tatsächlich so gekommen und ihr wart innerhalb von wenigen Minuten.
Ja, das war im Nachhinein wieder ein bisschen, sag ich mal, ja, frustrierend, wobei es gibt keinen Grund, frustriert zu sein, aber in dem Moment, im Rennen, mit Müdigkeit und Stress und dem Ganzen ist es halt schwierig, irgendwie klar zu denken. Und du denkst da halt so, boah, ich habe den ganzen Tag irgendwie mich so bemüht, so gut wie es geht zu fahren. Dann habe ich diesen Botschen gehabt, dann habe ich diesen kleinen Sturz gehabt, dann habe ich irgendwie Pech gehabt und du fühlst dich halt so ungerecht behandelt irgendwie, was ein völliger Blödsinn ist. Aber das sind halt die Emotionen, wenn du allein unterwegs bist. Und ich mir gedacht, hätte ich dieses Pech nicht gehabt, wäre ich jetzt vorm Robin. Und ich habe das Pech gehabt und bin jetzt nicht vorm Robin. Und ich habe da wieder in mein Audio-Tagebuch was eingesprochen.
So, laut dem Tracker habe ich jetzt gerade reingeschaut, obwohl ich mit meiner eSIM sehr schlechtes Netz habe dabei. Aber scheinbar sind wir wieder genau zusammengekommen. Also sicher jetzt nicht vor mir oder hinter mir, weil es muss innerhalb von ein paar hundert Metern wahrscheinlich sein. Es ist komplett gestört eigentlich. Und ja, welche Überlegung ich mir jetzt noch durchdenken muss, ist, Banja Luka ist das letzte, wo man sich ein Quartier nehmen kann. Danach gibt es eigentlich keine Ortschaft mehr, nur ganz kleine Bauerndörfer. Und ja, jetzt überlegen wir, ob ich recht früh am Öfe in Banja Luka mich wohin lege und dann auch wieder früh weiterfahre. Oder ob ich noch am Radl bleibe, irgendwo in der Pampa schlafe und dann halt länger schlafe natürlich. Ja.
Wie hast du entschieden? Wo hast du geschlafen?
Jetzt erst ist einmal die Geschichte so weitergegangen, dass mich der Robin wirklich überholt hat, aber deutlich. Also da war dann nicht viel Zeit zum Smalltalken, sondern er hat einen ziemlichen Überschuss gehabt und war dann ein paar Minuten später außer Sichtweite vor mir. Wir sind dann nach Banja Luka reingefahren und ich war, bist du wahnsinnig? Das war jetzt echt, da hat er mich sehr beeindruckt. Das hat mich ein bisschen ja, auf den Boden geholt. Wie gesagt, boah, der Robin ist wahnsinnig schnell unterwegs und er streut wirklich Energie und Entschlossenheit aus. Da sind wir wieder beim Thema Psychospielchen und Körpersprache und Signale aussenden und so. Und ich habe mir gesagt, okay, aber ich kann jetzt nicht stehen bleiben, wenn ich jetzt, du jetzt in Banja Luka ein Quartier nehme, da ist es erst 11 und das ist in Wirklichkeit viel zu früh für die Pause. Aber während ich jetzt so nachgedacht habe, habe ich gemerkt, meine Schaltung ist leer. Der DI2-Akku ist zum Laden und ich könnte es da theoretisch unterwegs machen mit dem Ladekabel und der Powerbank, aber ist irgendwie ziemlich sinnlos, weil ich kann währenddessen dann nicht schalten. Deswegen war dann klar, okay, ich werde jetzt in Banja Luka schlafen gehen und ja, offensichtlich habe ich an dem Abend eh nicht mehr viel Power übrig gehabt und war früher schlafen zu gehen, sicher die richtige Entscheidung. Und manchmal kann man das vielleicht auch umdrehen und sich einen Vorteil dadurch erschaffen. Ich habe mir gedacht, möglicherweise ist das sogar ein guter Psychotrick, jetzt quasi früher schlafen zu gehen, dem Robin einen Vorsprung zu lassen und dann könnt ihr aber kürzere Pause machen, früher wieder auf die Strecken gehen und vielleicht in der Früh dann wieder auf ihn aufholen. So war irgendwie der Plan.
Hast du bei deiner letzten Schlafpause einen Fehler gemacht und die Schaltung nicht angesteckt oder hat sie dir einfach im Stich lassen, weil du nicht super drauf warst, viel mehr geschalten hast als normalerweise und deswegen mehr Akku verbraucht hast?
Nein, ich habe circa gewusst, dass es 2000 Kilometer halten wird. Das heißt, das war in Wirklichkeit auch ziemlich genau das. Ich habe aber auch gewusst, dass ich, wenn ich in einem Quartier bin, ich habe zwei Ladestecker mitgehabt, um zusätzlich noch Geräte zu laden. Und da waren immer andere Dinge halt auch wichtiger, so Rücklicht und Handy und so weiter. Und ich habe gewusst, die Schaltung kann ich notfalls unterwegs laden. Also die habe ich nicht in der Priorität ganz vorne gehabt, weil wenn du sie zu früh aufladerst, kommst du erst wieder nicht mit den 2000 Kilometer Reichweite bis ins Ziel. Es ist halt wie beim Tanken beim Auto, wenn du nicht fährst, bis der Tank leer ist, sondern bei der Hälfte schon tankst, musst du viel öfter stehen bleiben zum Tanken. Deswegen fahre ich immer bis zum letzten Tropfen, so nebenbei gesagt. Aber ich, generell, weil du das vorher gesagt hast, der Nikica, der Organisator von Be Hard, das war wirklich cool. Ich habe dann auch im Nachhinein immer wieder gesehen, wenn er gepostet hat, der hat glaub, wirklich jeden bis ans Ende des Feldes dort begrüßt und begleitet und dokumentiert und ein bisschen aufgemuntert. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, da hat sie sehr viel Dank verdient und sie vielleicht auch viele Freunde gemacht und vielleicht ein paar Teilnehmer fürs nächste Rennen angeworben nächstes Jahr.
Du hast gesagt, Psychospielchen, ich würde sagen, psychologische Kriegsführung und ja, irgendwie kann ich die Referenz nicht machen, ohne unser beider fortgeschrittenes Alter zu verraten. Aber du hast dir ja da in deiner inneren, mit deiner inneren Stimme, sind dir da ganz spezielle Zitate eingefallen, die du, mit denen du dich versucht hast aufzubauen.
Ja, ich habe dann irgendwann gedacht an Indien, an diese österreichische Komödie. Du kennst den Film sicher, oder?
Ja, genau.
Ist in Österreich, sag mal, absolute Kulturgeschichte, einer der...
Ja, alle, die in den 1980er Jahren geboren sind, kennen den Film noch. Danach, puh, schwierig.
Ein absoluter Kultfilm. Und wer mal einen guten Filmabend verbringen möchte, bitte schaut euch Indien an. Das ist wirklich einer der großartigsten Filme, die in Österreich jemals produziert worden sind. Und da ist mir irgendwie die Szene, ich habe es nicht mehr ganz genau gewusst, aber der Alfred Dorfer spielt ja diesen, ich sage mal, bisschen intellektuellen Schnösel und der Josef Harder eben den eher urigen, standfesten Lokaltester. Und manchmal gehen sie so ziemlich auf die Nerven und der Alfred Dorfer sagt dann irgendwann so, ja, in Indien, da sitzen sie alle am Fluss und wenn du quasi einen Konflikt hast, musst du einfach Ruhe bewahren, dich ans Flussufer setzen und warten, bis dein Feind vorbeischwimmt oder bis die Leiche deines Feindes vorbeischwimmt im Fluss. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass ich dem Robin was Schlechtes wünsche oder möchte, dass er da als irgendwie im Fluss vorbeitreibt, aber irgendwie die Idee war halt so, einfach geduldig sein und abwarten und nicht nervös werden und jetzt nicht irgendwie versuchen, mit aller Kraft das herumzureißen, sondern einfach weitermachen, geduldig bleiben und dann wird irgendwie sich die ganze Situation vielleicht lösen und wer weiß, ob der Robin vielleicht seine Stärke beibehalten kann. Vielleicht macht er sich irgendwie unter Anführungszeichen kaputt oder hat sich ausgepowert und am nächsten Tag hat er vielleicht einen schlechten Tag.
Vielleicht sollte man ganz kurz ansprechen, warum das für dich zu früh ist, beziehungsweise ein Problem ist, schon um 11 schlafen zu gehen. Weil wenn man in 24 Stunden Kreisläufen denkt, ist es ja egal, wann ich meine 3 Stunden Schlaf nehme. Aber das Problem bei um 11 schlafen gehen ist, dann steht man um 2 auf, es ist noch stockfinster und man muss noch 3 Stunden im finsteren Rall fahren. Ist das Problem dabei?
Ja, genau so ist es. Und irgendwie hat man dann doch seinen Biorhythmus langsam aber sicher eingestellt und wenn du eingestellt bist auf Pause zwischen 1 und 4 in der Früh und plötzlich gehst du um 11 liegen, natürlich bist saumüde und wirst schnell einschlafen, aber trotzdem könnte sein, dass man halt vielleicht ein bisschen 10 Minuten länger braucht zum Einschlafen, was irgendwie dann schade ist um die Zeit und ja, das Schlimmste ist dann halt wirklich das noch früher aufstehen und den Morgen, der sowieso immer so die schwierigste Zeit ist am Tag, irgendwie noch länger aushalten zu müssen. Genau das war eigentlich auch der Grund. Und ich habe mich um 11 Uhr in der Nacht nicht so müde gefühlt, dass ich sage, ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich bin saumüde, sondern von der Müdigkeit her hätte ich weiterfahren können. Nur habe ich gewusst, weiter im Süden gibt es keine Unterkünfte mehr. Das heißt, nachdem ich jetzt schon so verweichlicht war und mich selbst so verwöhnt habe, mit immer Zimmer zu nehmen, ich habe mir gedacht, das möchte ich eigentlich beibehalten. Das bewährt sich wirklich und entweder jetzt Unterkunft oder später im Freien schlafen. Und ich habe gesagt, okay, lieber jetzt Unterkunft. Und was ich noch sagen will zu diesem Filmausschnitt oder zu diesem philosophischen Thema mit dem Flussufer, das zeigt halt auch, wie witzig das ist. Ich meine, der Robin war 5 Kilometer vor mir. Und ich habe mir gedacht, scheiße, den werde ich nie mehr einholen. Der hat so einen großen Vorsprung, wie soll ich den einholen? Der hat gerade so fit ausgeschaut und der war gerade so stark unterwegs. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, der Robert Müller ist 150 Kilometer hinter mir und ich habe mir gedacht, der wird jeden Moment da sein. Der ist mir auf den Fersen, wenn ich da jetzt einmal früher schlafen gehe, am nächsten Tag hat er mich. Völlig idiotisch, komplett unrealistisch, aber wenn du halt allein bist und mit niemandem reden kannst, kommst aus so einem Gedankenstrudel irgendwie auch nicht raus. Das ist echt irgendwie interessant. Und daheim beim Dotwatchen denkst du wahrscheinlich, Robert Müller holt nie mehr auf und Robin Gemperle ist in Reichweite, aber im eigenen Kopf drinnen denkst du so, ich habe keine Chance, nach vorn zu kommen und es ist nur Frage der Zeit, bis ich weiter zurückfalle. Ganz, ganz eigenartig. Und weil wir jetzt schon so viel über diesen Filmausschnitt geredet haben, ich habe dann auch diese Stelle gefunden und hoffe, dass wir keine Probleme kriegen, wenn wir da jetzt diesen Ausschnitt abspielen, aber kauft alle den Film, zahlt die Gebühr, wenn ihr ihn auf Filmmit.at oder so anschaut und bitte verklagt uns nicht, dass wir jetzt da kurz die Audiospur einspielen in größter Anerkennung und Wertschätzung.
Der Laoze zum Beispiel sagt, setze dich an den Fluss und warte, bis die Leiche deines Feindes vorüberschwimmt. Weil die Inder hauen die Toten in den Fluss. Stell dir vor, das machen sie bei uns.
Naja, da gab es keinen Fremdenverkehr.
Pass und 40, das 6. Bummel.
Danke.
Oder zum Beispiel der Gandhi, ne? In dem Film, ne? Zuerst war er Anwalt, dann hat er wohl gestrickt. Die Engländer haben ihn nicht goschen gehabt. Ihm war das alles wurscht.
Na klar. Er hat gewusst, er ist im nächsten Leben eine Tulpe und der Engländer Löwenzahn, ne?
Ja, es ist ja ein Zitat, sollte erlaubt sein, aber die Copyright-Filter sind ja alle automatisiert und wenn es anschlagt, wir werden sehen. Wenn ihr die Folge nicht hört, dann hat der Copyright-Filter angeschlagen.
Wir haben eh ganz eine schlechte Handyaufnahme davon gemacht und nicht die Originalspur verwendet. Also, ja.
Jetzt war dir das so wichtig, deiner Bequemlichkeit folgend ein Zimmer zu nehmen. Wie war dann das Zimmer? Hat es sich ausgezahlt oder hättest du draußen vielleicht ein lauschigeres Plätzchen finden können?
Es war perfekt. Es war ein richtig räudiges, abgefucktes, wenn ich das so sagen darf, Zimmer. Und es ist in so einem Kontext das Beste, weil es war noch eine Dame irgendwie da. Ich habe vorher gesagt, hey, kann man auch noch Late-Check-In machen nach 11? Natürlich. Und ich bin dann quasi kurz durchs Haus geführt worden. Ich bin irgendwie so unten durch den Vorraum, durch die leere Küche sind wir durchgegangen. Dann habe ich im Stiegenhaus mein Rad abgestellt und wir sind rauf bis in den Dachboden und da war ein bisschen so, ja, muffige Luft und knarrender Boden und alte Teppiche, die waren wahrscheinlich nicht ganz hygienisch. Und im Zimmer war es jetzt auch nicht so ganz fein, aber das sind bei so einem Rennen die besten Unterkünfte. Da hast du, ja, keine große Hemmschwelle, du kannst einfach ins Bett legen und das Radl steht irgendwo herum. Es ist unkompliziert, sagen wir so. Also da ist günstig und einfach gehalten immer die beste Variante und das hat jetzt sehr, sehr wenig gekostet. Also ich glaube unter 40 Euro war das so, 30 Euro ungefähr. Das war insofern ganz gut. Das war laut Booking auch Frühstück inklusive, war natürlich nicht inklusive. Ich habe nicht gefragt, ob sie ein bisschen was zum Essen hat, dass ich morgen was mitnehmen kann. Das hat sie irgendwie so ignoriert. Und ich habe mir dann in der Früh einfach ein bisschen ein trockenes Brot mitgenommen in der Küche. Da sind ein paar aufgeschnittene Stückel Brot herumgegangen. So ein kleines Nutella-Tätzchen, die beim Frühstück oft dabei sind. Und ich habe mir gedacht, das wird hoffentlich inklusive sein. Wird sich hoffentlich niemand aufregen. Und im Kühlschrank haben sie ein offenes Cola stehen gehabt. Und dann habe ich meine eine Portion Cola pro Tag noch aus einem Glas getrunken an der Bar, bevor ich weitergefahren bin.
Ich habe bei meiner Transalp genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also ich habe auch in solchen Zimmern geschlafen, auch auf Berghütten. Aber ich habe auch weil je später man bucht, das ist ja das Coole an der App, desto billiger wird es, weil sie können das Zimmer leer stehen lassen oder wenigstens ein bisschen was noch damit verdienen. Und ich bin dann aus irgendeinem Grund in Cortina d'Ampezzo in einem 5-Sterne-Hotel gelandet für 70 Euro die Nacht. Und da hatte ich eine Sauna, einen Whirlpool und ein Dampfbad im Zimmer. Und das war schon cool. Das habe ich dann schon auch ausgenutzt. Und dann bin ich mit den Radlschuhen ohne Socken, weil die Socken waren niemandem mehr zumutbar, und dem einen Merino-Shirt, das ich schon seit mehreren Tagen im Rucksack hatte, und der Radlhosen, dort runter zum Pizza-Essen gegangen. Und da habe ich schon ein paar Blicke geerntet, aber war mir in dem Moment egal. Wollte ich nur sagen, es ist, kann beides, hat seine Vor- und Nachteile, aber ich denke für Sauna und Dampfbad hättest du eh keine Zeit gehabt, wahrscheinlich.
Genau so ist es. Und ich muss sagen, halt in so einem Kontext, wenn du grausig bist und verschwitzt bist und irgendwie alles dreckig ist, dann bist du irgendwie froh, wenn du kein 5-Sterne-Hotel hast, weil da machst du vielleicht irgendwas dreckig und musst aufpassen, was du angreifst und dass du nichts versaust. Und wenn eh schon alles ein bisschen abgefuckt ist, dann kannst du das nicht mehr dreckiger machen, als eh schon ist. Sollten wir diese wunderschönen Gedanken an Whirlpools und Sauna und 5-Sterne-Hotels und Entspannung als Anlass nehmen, um für heute Schluss zu machen und beim nächsten Mal quasi mit dem Morgen in Banja Luka weiterzumachen?
Du siehst auf die Uhr, ich sieg nicht, aber ich denke, wir werden das so machen, ja. Es ist jetzt natürlich, zerhaut unseren Plan, aber wir machen, wohin uns der Podcast führt. Und wenn es eine Folge mehr wird, wird es eine Folge mehr. Wir haben ja eh vorher offen lassen, wie viele Folgen das werden.
Ich wollte auch einen Tag schneller im Ziel sein, es hat einen Tag länger dauert. Wir wollten eine Episode weniger machen, es wird eine mehr werden. Insofern hören wir uns in ein paar Tagen wieder.
Du wolltest da, und vielleicht sage ich das jetzt doch noch, ich habe es, wie wir dort waren, nicht gesagt, du wolltest da einen Tag vorher am Nachmittag am Seebergsattel sein. Ist ja auch nicht ganz ausgegangen, du warst dann um 6 in der Früh dort am nächsten Tag.
Ja, das ist ein bisschen schade, der Lex wäre gekommen, hätte super Fotos gemacht, Lex Carelli, den Fotograf, den eh sehr viele kennen von diversen Langstreckenrennen, und der hat dann leider, wie ich dann tatsächlich dort war, einen anderen Job gehabt. Da habe ich dann viele schöne Fotos verpasst, ja. Aber genau, ich war zu langsam.